ist es einfach viel einfacher, heutzutage Kunde zu sein, sozusagen auf der anderen Seite der App zu sitzen und sich zu essen bestellen nach Hause, als das Essen halt zu liefern unter diesen Bedingungen. Und solange das nicht attraktiv genug ist, wird man halt seine, ja, sich selbst gesetzten Ziele als Unternehmen auch nicht verwirklichen können.
Wirtschaft Köln am Platz. Dieser Podcast wird präsentiert von WVM Immobilien und Projektentwicklung GmbH. Vom Apartment bis zum Penthouse realisieren wir Wohnraum in der Domstadt und der Umgebung. Bei der Planung stehen der Mensch, das Stadtbild und die Umwelt bei uns im Fokus. Real Estate is Communication. Mehr über uns und unsere Projekte gibt es auf wvm.de.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln unplugged. Wann haben Sie sich zuletzt Essen nach Hause liefern lassen? Und, Hand aufs Herz, wie viel Trinkgeld haben Sie gegeben? Bisschen zu wenig vielleicht? Dann bitte gut zuhören. Denn heute zu Gast im Podcast ist Sammy Jalcin. Der Kölner vertritt als Betriebsratsvorsitzender von Lieferando etwa 600 Fahrerinnen und Fahrer in unserer Stadt und fast 10.000 in ganz Deutschland. Gestartet ist er dabei in der pinken Kluft von Foodora und wollte sich eigentlich nur ein paar Euro neben dem Studium dazu verdienen. Doch schnell begann er, sich für die eigenen Rechte und die seiner Kolleginnen und Kollegen zu engagieren. Denn nicht nur bei Lieferando, auch bei zahlreichen anderen Lieferdiensten, Gorillas, Flink, Volt, wird immer wieder zwischen der Belegschaft und dem Management gerungen. Da geht es um Fahrräder, um Smartphones und natürlich um die Bezahlung. Dabei steigt die Konkurrenz zwischen den Lieferdiensten eigentlich stark an. Im Podcast erzählt Sammy Jalcin mir, welchen Gehaltssprung er aktuell für die Fahrer erreichen will, wie viele Kilometer so während einer Schicht auf den Tacho kommen, und er berichtet auch von den schönen Seiten des Auslieferns. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr heute auf unseren nächsten Gast bei Wirtschaft Köln unplugged und begrüße ganz herzlich Sammy Jalcin, Betriebsratsvorsitzender von Lieferando hier in Köln und auch im Gesamtbetriebsrat von Lieferando. Willkommen, Sammy.
Ja, hallo Manuel. Vielen Dank für die Einladung.
Sammy, schön, dass du da bist. Ich fange mit allen meiner Gäste an, mit ein paar Fragen rund um Köln zu stellen, um ein bisschen den Bezug auch herzustellen, auch wenn der bei dir ja auf der Hand liegt. Hast du persönlich einen Lieblingsort in der Stadt?
Ja, mehrere, aber hauptsächlich in der Südstadt. Ja. So der Klotwigplatz finde ich ganz interessant, vor allem wie der sich immer in den Laufen der Jahre und Jahrzehnte verändert hat ein bisschen. Dann natürlich auch die Grünflächen, zum Beispiel den Vorgebirgspark oder den Volksgarten.
Ja, und umgekehrt, gibt es eine Stelle, die besonders viel Verbesserungsbedarf hat, gerade in Köln, deiner Meinung nach?
Dafür habe ich eigentlich nicht so das Auge. Okay. Ich versuche mich immer auf der Straße zurechtzufinden und dann muss ich sagen, vielleicht im Straßenbau ein paar Sachen mit den ganzen Baustellen.
Das hören wir tatsächlich öfter hier an dieser Stelle. Dann noch als Frage, ist Köln in irgendeiner Art und Weise unterschätzt, deiner Meinung nach?
Eigentlich nicht. Ja. Wenn es unterschätzt wird von anderen, wird es überschätzt lokal vor Ort.
Okay, da gleicht sich das quasi aus. Ja. Und dann noch die Frage, wie ist das bei dir? Gibt es Punkte, wo du deiner Meinung nach unterschätzt wirst?
Bei mir? Oh, das wüsste ich gar nicht. Ja. Da müsste ich mal ein paar andere fragen. Vielleicht denken einige auch, wäre es ein bisschen ungefährlich, bis ich dann mal die Zähne zeige.
Okay, alles klar. Dann legen wir quasi los mit dem Thema. Es soll natürlich um die Lieferdienste gehen und das Arbeiten bei Lieferdiensten. Ich hatte nochmal gerade in deine Biografie bei LinkedIn geguckt. Da findet man erstmal ein Bachelorstudium und auch ein Masterstudium in Geschichte. Ich glaube, in Bonn hast du das absolviert. Wo ist da die Brücke in die Welt der Lieferdienste?
Das ist eigentlich ganz anders geplant gewesen, wie das so ist. Und das stimmt, ich hatte Geschichte und Jura studiert und habe dann angefangen bei einem Lieferdienst, als ich einen vorherigen Job mal verloren hatte. Und da habe ich einen Fahrer an mir vorbeifahren gesehen, das war damals noch Foodora. Und dann dachte ich, ja, das kriegst du auch noch hin für 6 Monate oder so.
Ja, und dann bist du aber irgendwie hängen geblieben.
Ja, es kam dann relativ schnell. Ich wurde zum Jahreswechsel 2017 dann befördert zu einer Art Teamleiter und hab dann ein bisschen gesehen, was so im Hintergrund abläuft, und das hat mir überhaupt nicht gefallen, und dann dachte ich, da muss man mal was ändern.
Ja, zu den ganzen Punkten, die vielleicht nicht so gefallen, kommen wir, glaube ich, noch im Laufe des Gesprächs. Ich finde es aber spannend, nochmal zu verstehen, was denn Spaß macht an dem Ganzen, denn es klang jetzt so ein bisschen bei dir auch, es war halt irgendwie ein Nebenjob. Was sind so die Motive von dir und auch von deinen Kolleginnen und Kollegen, solche Jobs überhaupt zu ergreifen?
Also das eine ist die Flexibilität, dass man halt arbeiten kann, hauptsächlich wann man will. Dann auch die einfach, das passt gut als Nebenjob, Nebenerwerb. Und der ein oder andere, der gerne Fahrrad fährt, der macht das auch gern. Jedoch muss ich da auch direkt sagen, mittlerweile hatte sich das auch stark gewandelt. Wir haben sehr, sehr hohen Ausländeranteil bei uns. Und das ist halt so, dass die Leute einfach nichts anderes finden. Ja, für die, das sind niedrige Einstiegsbarrieren. Es reicht, wenn man Englisch kann. Und dann sitzt man sozusagen irgendwann schon auf dem Fahrrad und kann losradeln.
Das heißt, sozusagen auf der die Arbeitssprache hier in Köln ist auch in vielen Teilen Englisch.
Sie ist eher Deutsch, aber Englisch ist auch ein Must-Have.
Alles klar. Wenn wir auf den Bereich gucken, ich glaube, wann 2016, 17 ging es bei dir los mit dem, mit dem Bereich. Wie muss ich mir so einen Tag auf dem Rad denn überhaupt vorstellen? Wie sieht so eine Schicht aus?
Es kommt drauf an, ob man ein Fahrrad kriegt von Lieferando oder ob man sein eigenes benutzt. Ich benutze halt mein eigenes, wie viele andere Kollegen, ungefähr 2/3 der Flotte. Und da ist es eigentlich so, man lockt sich ein, man fährt raus, Restaurantkunde, Restaurantkunde, Restaurantkunde. Und so geht das dann ein paar Stunden, bis man wieder seine Schicht beendet. Also simpel, aber die Sache ist halt immer, was passiert so dazwischen? Wie ist die Interaktion mit Restaurants, mit den Endkunden? Gibt es Trinkgeld? Gibt es Unfallgefahren und so weiter?
Ja. Um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Kilometer reist man ab während so einer Schicht?
Ist unterschiedlich, aber man kann sagen, so pro Stunde könnten 6 bis 10 Kilometer fällig werden.
Okay. Und du hast gerade die Interaktion angesprochen. Auf der einen Seite ihr mit den Restaurants, da beobachtet man ja selbst auch manchmal, dass sie unterschiedlich behandelt werden, die Lieferando-Fahrer, die auftauchen quasi, um Essen abzuholen. Und auf der anderen Seite die Interaktion mit den Gästen. Auch da hat man wahrscheinlich selbst schon positive und negative Beispiele geliefert, muss man ja gestehen, in den vergangenen Monaten und Jahren. Was waren so die schönen Seiten oder sind die schönen Seiten an dem Job?
Schön ist zum Beispiel ein Beispiel, wenn man Familien beliefert, oft warten da bereits die kleinen Kinder sehr gespannt, oh, was passiert denn da? Und dann kommt da ein kleiner Junge mit Trinkgeld in der Hand, das ist so ganz schön, da hat man jemanden glücklich gemacht. Nicht so schön sind dann so Anblicke, wie wenn einer nur mit Unterwäsche bekleidet dasteht und es sieht schon ein bisschen unordentlich aus, ist natürlich nicht so schön.
Wahrscheinlich schon so, dass man den Querschnitt der Kölner Gesellschaft zumindest mal hinter die Wohnungstür blickt, ne?
So sieht's aus, ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, so 6 Kilometer pro Stunde schafft man, das heißt, dann ist man an so einem normalen Liefertag 30, 40, 50 Kilometer wahrscheinlich irgendwie unterwegs. Natürlich eine Frage, die wir ja auch immer wieder im Podcast diskutieren, wie sieht es denn eigentlich aus um das Radfahren in Köln, also als beruflicher Radfahrer hier, wie steht es um die Infrastruktur, auf der ihr euch dann vor allem bewegen müsst?
Ja, die Infrastruktur, sie lässt noch einiges zu wünschen übrig. Es gab natürlich erhebliche Verbesserung, wenn man jetzt den Randweg an den Ring zum Beispiel sich anschaut. Viele Fahrer sind jedoch auch noch gewöhnt, den alten zu nehmen. Okay. Das muss man auch da ehrlicherweise zugeben. Es bessert sich einige Dinge. Mhm. Vielleicht hat das auch was mit dem Stadtrat zu tun und je nachdem, wer dort in den Fraktionen tätig ist. Aber an sich gibt es halt immer wieder so Sachen, die uns herausfordern, überraschenderweise, wenn zum Beispiel die Vogelsanger dann mal gesperrt ist und man über die Venloer Straße dann fahren muss, obwohl die Vogelsanger viel angenehmer ist und weniger Verkehr hat.
Ja. Ich bin jetzt tatsächlich auf dem Weg hier in den Rotonda Business Club auch sozusagen mitten reingekommen, bin erstmal hinter einem Flink-Fahrrad hinterhergefahren, beziehungsweise das ist mir davon gefahren mit Elektroantrieb und dann noch ein paar Meter auch hinter einem Lieferando-Kollegen von dir. Jetzt ist ja in den letzten Jahren viel mehr an Diensten nochmal dazugekommen. Du bist, glaube ich, auch ursprünglich in dem pinken Outfit von Foodora gestartet, jetzt das Orange von Lieferando. Ich glaube, Pink hat sich jetzt Flink wiederum geschnappt. Schwarz Gorillas, irgend so ein Hellblau von Volt fährt manchmal rum. Wie begegnet man sich auf der Straße unter den Kollegen der Lieferdienste oder Lieferfahrer?
Also den Kollegen vom eigenen Unternehmen, in dem Fall Lieferando, nettes Gespräch, meistens kurz, aber es findet Interaktion statt und mit den anderen ist zumindest ein freundliches Nicken oder ein Hi auf jeden Fall drin. Ja. Kann auch sein, dass man sich mal mit denen unterhält.
Jetzt hast du gesagt, es ging quasi los als normaler Nebenjob. Dann konntest du auch durch eine schnelle Beförderung so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Wie kam es dazu, dass du eben nicht gesagt hast, gut, ich mache hier mein Studium fertig und dann verlasse ich den Laden wieder, sondern dich auch angefangen hast, für deine Rechte quasi zu engagieren?
Ja, also ich habe halt schnell gemerkt, also Arbeitssicherheit war ein Fremdwort, dann wurden die Fahrer überall hingetrackt, wo sie auch immer waren, teilweise auch in ihrer Freizeit.
Also
dann
getrackt heißt verfolgt über das,
weil wir ja das private Smartphone benutzen zur Arbeit und da wollte man sich dann sicher gehen, was macht der oder diejenige, warum ist sie nicht auf Schicht oder sonst was. Und dann halt auch schlechte Führung vor Ort, keine Beantwortung von Anfragen oder Problemen. Und das hat mich dann dazu bewegt, dass ich mich mit Gleichgesinnten zusammengesetzt habe. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt gründen wir mal einen Betriebsrat.
Jetzt hört man immer mal wieder, dass, sagen wir mal, nicht jedes Startup, jedes schnell wachsende Tech-Unternehmen im ersten Moment so begeistert ist, wenn ein Betriebsrat gegründet wird oder sich sozusagen Angestellte formieren. Wie hast du das erlebt?
Also ganz am Anfang, es war ja so eine gewisse Freundlichkeit da, aber auch ein bisschen Unruhe. Was machen wir denn jetzt? Weil ein Betriebsrat zwingt auch den Unternehmer in festere Strukturen und man kann sozusagen nicht mehr, man kann nicht mehr ganz machen, was man immer so gemacht hat in der Vergangenheit. Und bei Lieferando war es dann schon krasser. Also man hat richtig versucht, uns erstmal loszuwerden.
Nur kurz sozusagen, um das zu verstehen, Foodora wurde von Lieferando gekauft und du bist sozusagen mit rüber gewechselt.
Genau.
Und da wurde der Wind rauer?
Da wurde der Wind rauer. Man hat Abmahnungen gekriegt, ungerechtfertigt. Dann an der Bezahlung und an Boni wurde was gemacht. Also man hat weniger gekriegt und das musste man erstmal wieder durch Gerichtsverfahren oder halt durch effektive Betriebsratsarbeit wieder in den Griff kriegen. Wir haben dann zum Beispiel entschieden, wir waren damals nur zwei Betriebsräte, wir gehen mal in die Offensive und gründen sozusagen, der Gesamtbetriebsrat kann das, Wahlvorstände einsetzen in Städten, die dann wiederum die Betriebsratswahl durchführen. Mittlerweile sind wir acht und jedes Jahr kommen so ein bis zwei dazu.
Und wie sieht jetzt der Kontakt aus quasi? Oder
ja, wir sind jetzt in so einer Art Findungsphase. Das Unternehmen hat da eingelenkt, das ist lobenswert. Und jetzt kristallisiert sich ein bisschen heraus, wie sehr man eigentlich auch den Betriebsrat braucht, als nicht nur Sprachrohr der Belegschaft, sondern auch dafür, was läuft eigentlich nicht so gut, wo muss man was verbessern? Und vor allem in der jetzigen Konkurrenzsituation ist das von Vorteil, weil man kann direkt herausfinden und identifizieren, wo sind die Stellschrauben, was muss man für die Fahrer besser machen, um weiterhin attraktiver zu sein als die anderen Lieferdienste.
Ja. Jetzt ist ja sozusagen vielleicht am Anfang etwas unbemerkt, aber dann doch über die Jahre sind da richtig große Unternehmen entstanden, vielleicht um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertretet ihr jetzt im Gesamtbetriebsrat und vielleicht auch, wie sieht es in Köln konkret aus?
Deutschlandweit müssten das so 9.000 bis 10.000 sein, die Fluktuation ist halt hoch.
Ja.
In Köln sind wir 600, über 600 Fahrer. Ja. So viele vertreten wir gerade.
Wie sieht das da aus? Du hast die Fluktuation gerade angesprochen. Sind das überwiegend Leute, die das quasi wirklich als Nebenjob machen, eben auch denken, halbes Jahr mache ich das und dann bin ich wieder weg? Oder mit welchen sagen wir mal, Karriereblick oder Karriereoptionen fangen die bei euch an?
Also das ist wirklich auch sehr verschieden. Ja. Wir haben Leute, die lieben es einfach, zum Beispiel keinen Chef im Nacken zu haben. Das gibt denen eine gewisse Freiheit, dieser Job, und Planbarkeit für sich selbst, die das dann auch hauptberuflich machen. Dann haben wir Leute, die halt studieren nebenbei, oder Leute in einem Hauptjob und machen das als Nebenerwerb.
Ja.
Oder auch Leute, die sich frei engagieren, zum Beispiel als Künstler, die dann hier sozusagen einen festen Job haben und nebenbei noch ihrer Passion dann nachgehen.
Ja. Du hast gerade angesprochen, dass ihr als Betriebsrat jetzt auch so ein bisschen als Sparringspartner fungieren könnt bei einem schnellen Wachstum, was ja für Unternehmen immer auch eine Herausforderung ist. Gerade im letzten Jahr, rund um Corona, durch Corona, haben ja die Lieferdienste auch nochmal einen Wahnsinnsaufschwung erlebt. Zum Teil war es ja so, dass während der Lockdowns wirklich nur noch, ihr wahrscheinlich unter euch wart, so ungefähr auf den Straßen nach Beginn der Ausgangssperre. Wie haben sich parallel auch die Arbeitsbedingungen für euch entwickelt?
Ja, das war halt, wir haben jetzt sozusagen als Betriebsrat das Unternehmen schon da gezwungen zu handeln. Es ging nicht nur bei Corona um Masken oder neue Corona-Schutzverordnung, wie setzen wir die jetzt im Betrieb um. Da muss man sagen, ist der Arbeitgeber auch auf uns dann zugekommen, richtigerweise, sondern es ging halt um konkrete Maßnahmen, noch zum Beispiel Bike-Checks, dass der Arbeitgeber jetzt mal die Fahrräder auf Verkehrstauglichkeit kontrolliert und nicht jede Rostlaube durch die Gegend fährt mit der Marke Lieferando. Ist auch eine Image-Sache. Dann natürlich halt auch, wir wollten den Leuten auch was zurückgeben. Wir haben jetzt eine Verschleißpauschale mittlerweile, das heißt 14 Cent pro Kilometer erhält man, wenn man sein eigenes Fahrrad nutzt. Das kann man dann auch nochmal investieren, auch in die Instandhaltung des eigenen Fahrrads. Dann gibt es jetzt auch Trainings und Sicherheitsunterweisungen. Wir haben zum Beispiel ausländische Kollegen vorher gehabt, die wussten überhaupt nicht mit Verkehrsregeln was anzufangen. Und da sind jetzt halt diese grundlegenden Sachen angestoßen worden. Ja. In einigen Städten sind diese Maßnahmen bereits implementiert und jetzt versuchen wir das halt auf alle auszudehnen.
Ja, aber du sagst, das war schon ein Miteinander oder auch vielleicht ein sanfter Druck von eurer Seite nötig?
Es war schon ein Druck von unserer Seite nötig und auch die Aufsichtsbehörden haben dort ein Machtwort gesprochen
am Ende. Lass uns mal vielleicht ein paar Bausteine so eines Arbeitstages durchgehen. Du hast jetzt schon ein paar Mal das Fahrrad, also euer Hauptarbeitsgerät gewissermaßen angesprochen. Zwei Drittel, sagst du, nehmen das eigene Fahrrad. Das heißt, ich setze mich einfach quasi vor der Haustür aufs Rad und fahre los und kriege dafür Geld oder nicht? Oder wie sieht das aus?
Genau, das ist, wer mit dem eigenen Fahrrad fährt, der erhält 14 Cent pro Kilometer. Ja. Plus seinen halt Stundenlohn. Und wenn man es schafft, gibt es noch einen Orderbonus, der würde noch obendrauf kommen. Ja. Und dann hat man noch das Trinkgeld als eine unverlässliche, aber auch kleinere Einnahmequelle.
Ja. Und was diesen Orderbonus angeht, das heißt, es ist schon so, wer besonders viel schafft in der Stunde, der profitiert auch.
Genau, also wer zum Beispiel 200 Bestellungen schafft, kriegt dann 2 Euro pro bestellter pro Order, die er ausgeliefert hat.
Und schon 200 Bestellungen in welchem Zeitraum?
In einem Monat.
In einem Monat.
Und das funktioniert in großen Städten gut, in kleineren Städten hat man seine Schwierigkeit, da dran zu kommen. Ja.
Ist das eigentlich, wenn ich jetzt, du hast gerade die Verkehrsregeln angesprochen, ist eigentlich der Druck oder der Anreiz groß, auch mal über Rot zu fahren?
Ja, also einige Kollegen verspüren das auf jeden Fall. Manche sind dort, vor allem die länger dabei sind, gehen damit lockerer, ruhiger um. Ja. Aber manche Kollegen, für die ist das ein Anreiz. Zumal, wenn man kurz vor knapp ist, den Bonus zu erhalten.
Dass man tatsächlich noch sozusagen am Ende des Monats lieber versucht, noch die letzten...
mal Gas gibt, ja.
Ja, okay. Genau, du hast das Fahrrad angesprochen. Wir hatten auch gerade schon mal erwähnt, wie es um das Smartphone sozusagen als zweiten Teil eurer wichtigen Arbeitsgeräte steht. Welche Rolle spielt das? Es gibt da, glaube ich, so eine geheimnisvolle App, die man sich auch so im Play Store runterladen kann. Scuba, ne, ist, glaube ich, euer Arbeitsgerät. Als Outsider sozusagen komme ich da nicht weiter. Was passiert da drin?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ja. Der gehen wir gerade nach. Wir haben eine Einigungsstelle zu dem Thema. Von den Vorsitz hat ein Richter vom Bundesarbeitsgericht und die Sache ist, die Einigungsstelle ist ja relativ untätig seit anderthalb Jahren, weil der Arbeitgeber keine Informationen liefert, muss man halt so sagen. Jetzt ist ein Umschwung da, zumal halt auch die Datenschutzaufsichtsbehörde aktiv geworden ist. Und jetzt geht es darum, ja, was wird alles an Daten erhoben? Welche Daten produzieren wir für das Unternehmen? Was davon ist benötigt? Für zum Beispiel Geschäftsabläufe zu optimieren, sind da Drittanbieter beteiligt und so weiter und so fort. All das sind halt Themen, die wir da ansprechen werden und die wir auch ausverhandeln wollen.
Ja. Und da ist eure Sorge tatsächlich weiterhin, dass man vielleicht auch in der Freizeit noch Daten übermittelt, wo man gerade sitzt oder radelt.
Das wäre im schlimmsten Fall wäre das halt denkbar, aufgrund der vorherigen Erfahrung bei Foodora wäre das natürlich denkbar. Und es kommt halt einfach darauf an, das ist alles immer sehr intransparent gebaut. Wenn ich kommunizieren will mit dem Unternehmen, finde ich oft keinen Namen, dann kommt das Lieferando-Team, was mir schreibt. Also sehr unpersönlicher Kontakt. Dann stehen wir auch als Kuriere außerhalb in einer eigenen, outgesourcten Gesellschaft. Takeaway Express heißt die.
Okay, das also ihr seid nicht Teil des Kerngeschäfts, sondern es gibt eine Gesellschaft, wo alle Lieferfahrer angestellt sind.
Genau, ja. Wir liefern ja nur wenige Prozent der aller Bestellungen aus. Über 90% geht über das sogenannte Marketplace und das die Your Delivery GmbH und wir sind als Takeaway-Express-Dienstleister für diese Tochtergesellschaft. Also man hat es schon so aufgebaut, dass man sagen kann, alles klar, wirtschaftsrechtlich teilen wir das ganze Konstrukt schon mal. Und unser Ansprechpartner-Arbeitgeber ist zwar die Takeaway Express, aber die Musik spielt immer woanders, in diesem Tochterunternehmen Your Delivery und halt natürlich im Mutterkonzern im Amsterdam.
Ja, auch das nochmal vielleicht nur, um die Größenverhältnisse zu verstehen, die Lieferando in dem Fall hat. Wenn du sagst, ihr seid deutschlandweit 9.000 bis 10.000 Fahrer, die allein eigens angestellt sind und die stehen für ungefähr 10% des Geschäfts. Also kann man sich wahrscheinlich hochrechnen, was da tatsächlich los ist und was da notwendig ist und welche Macht da tatsächlich entstanden ist. Ne?
Genau. Und das ist halt die Sache, wir sind ein unprofitabler Bereich. Mhm. Andersherum, Your Delivery ist profitabel und die hält sozusagen das Gesamtgeschäft am Laufen. Und trotzdem braucht man diese Fahrer, weil nur mit denen kann ich die Restaurants abdecken, die halt keinen eigenen Lieferdienst haben, was das ich dann andere Dienste, wie zum Beispiel Deliveroo, waren ja die ersten, die damit angefangen haben, weil sie eben diese Lücke entdeckt haben und da reingehauen haben.
Mhm. Wenn du auf deine alltägliche Arbeit oder eure alltägliche Arbeit jetzt im Betriebsrat guckst, was sind dann tatsächlich so die größten Kritikpunkte, die größten Schrauben, an denen ihr auch wirklich jetzt kurzfristig was drehen wollt?
Mhm. Ja, kurzfristig wird halt ist auch bei uns so, dass diese Wettbewerbssituation kommt auch auf uns zu. Da geht es dann darum, wie kriegt man genügend Fahrer ran. Ja. Aber dann halt bei uns ist immer der Fokus jetzt gerade individueller geworden. Mhm. Also was haben einzelne Fahrer für Beschwerden? Welche Probleme haben sie? Denen versuchen wir nachzugehen. Ich habe zum Beispiel später ein Gespräch mit deinem Kollegen, der schon seit längerer Zeit, also von Bewerbungen über Bezahlung und noch andere Themen offen hat, dass wir das versuchen zu lösen, dass die Leute halt auch denken, ja, hier, guck mal, hier ist jemand, der macht was für uns, richtig effektive Arbeitnehmervertretung. Ja. Das ist der eine Baustein. Der andere ist halt über die Gewerkschaft, über die NGG, dass wir haben eine Tarifkommission eingesetzt und wir sind gerade sozusagen auf Mitgliederwerbung, weil einfach wir auch wissen, okay, wir müssen jetzt mal an der Bezahlung was machen. Ja. Wir sind jetzt ja schon einige Jahre aktiv, haben jetzt sozusagen Erfolge, schon einige gute Vereinbarungen, aber jetzt soll es mal auch um den Kern des Ganzen gehen. Mhm. Und das ist neben der Scuba-App, was aber langfristigeres Projekt ist, auch die Bezahlung der Fahrer.
Ja, und ich hatte gerade mal auf die Karriereseite geguckt noch, bevor wir uns getroffen haben. Ich glaube, angeboten werden im Moment 10 Euro erstmal als Stundenlohn plus dann die Boni, den Order-Bonus, von dem du gesprochen hast und natürlich sozusagen die Möglichkeit auf Trinkgeld. Jetzt wird, glaube ich, gerade in Koalitionsverhandlungen über die 12 Euro Mindestlohn gesprochen. Da wäre dann noch ein Sprung für euch drin. Wie seht ihr das als Betriebsrat, den angebotenen Lohn im Moment?
Also der angebotene Lohn im Vergleich zu der Konkurrenz ist zu niedrig. Mhm. Jetzt muss man sagen, die Konkurrenz zahlt jetzt nur wenig besser. Also wir bewegen uns im Rahmen 50 Cent bis 1 Euro. Ja. Das sind jetzt wahrscheinlich auf Unternehmerseite und jetzt in der gesamten Lieferbranche die Überlegung, mal gucken, was in den Koalitionsverhandlungen herauskommt und dann erhöhen wir dementsprechend direkt auf 12 Euro kurz vorher, bevor das dann aktiv wird, die 12 Euro, oder wir nähern uns sozusagen langsam an und warten noch 1-2 Jahre, je nachdem, was da am Ende bei rumkommt. Ja. Das ist so gerade die Taktik, die gefahren wird. Mhm. Und wir bieten halt in unserer Tarifkommission, haben wir gesagt, 15 Euro Stundenlohn brutto, plus halt weitere Leistungen wie Zusatz, wie Zuschläge an Wochenendarbeit und an Abendschichten, weil dort halt die meisten Bestellungen ausgefahren werden.
Ist die Entrüstung groß, wenn die Forderungen der Bahngewerkschaften kommen? Ich glaube, da reden wir eher über so 5-8%. Jetzt wären das 50% bei euch. Wie rechtfertigt ihr das denn?
Ja, wir rechtfertigen das damit mit den höheren Einnahmen der Tochterunternehmen und das ist bezahlbar halt. Ne? Ja. Und nur weil ich jetzt so ein Logistikmodell fahre, was möglichst so verschlankt wurde, dass ich halt wirklich alles versuche zu vereinheitlichen und auch die einzelnen Fahrer, denen die das alles schmackhaft machen will mit Mindeststunden, die viel zu wenig sind vertraglich, da brechen wir halt jetzt daraus aus. Mhm. Und früher oder später hätte sich diese Frage eh gestellt. Ja. Der Unternehmer hat ja die Möglichkeit, sich immer mit Gewerkschaft oder mit den Betriebsräten irgendwie einig zu werden. Ja. Und das muss er halt nutzen.
Wie wäre da euer Zeitplan? Wann wollt ihr da vorwärts kommen?
Mhm. Also wir wollen eigentlich in den nächsten Monaten, was die tariflichen Forderungen angeht, weiterkommen in den nächsten Monaten. Und für diese Betriebsratsaufgaben à la Scuba-App, da werden wir noch ein bisschen länger für brauchen, schätze ich.
Und die 15 Euro hältst du aber für realistisch?
Die halte ich für realistisch und auch für bezahlbar. Jetzt zumal auch in der Konkurrenz, in der Wettbewerbssituation. Es gibt halt die Sache, entweder ich mache es über bessere Arbeitsbedingungen und kriege darüber die Fahrer in mein Unternehmen. Mhm. Das ist unser Vorschlag, den wir machen, anstatt nur den Fokus sozusagen auf diese Kundenseite und Serviceseite zu legen. Nur die Fahrer sind der Schlüssel, wenn ich bei den Lieferdiensten erfolgreich sein will. Zumindest ist es noch so, bis sich vielleicht wieder irgendwann ein Monopol bildet.
Ja, ja. Wenn wir darauf gucken, du hast jetzt die Konkurrenzsituation ein paar Mal angesprochen. Ich hatte es am Anfang auch schon gesagt, dass in den letzten Jahren ja noch verschiedene Dienste aufgetaucht sind. Auf fast allen Webseiten, ob man auf Gorillas oder wie auch immer geht, wird parallel tatsächlich sozusagen neben dem Einkaufsmöglichkeit fast immer geworben, werd doch Fahrer bei uns, werd doch arbeite doch bei uns. Also der Druck scheint groß zu sein. Spürt ihr das auch? Du hast die Fluktuation angesprochen. Also geht jemand von euch weg, weil er ein Lieferhub weiter 50 Cent mehr verdient?
Ja, für einige Fahrer ist das ausschlaggebend. Ja. Die sagen dann, ja, es kann mir doch egal sein, ob ich jetzt in Pink oder in Orange oder in Blau durch die Straßen rolle. Mhm. Ne? Und es ist ja auch alles vergleichbar und ähnlich. Wir haben jetzt nicht so krasse Lieferversprechen wie 10 Minuten. Nur die Frage ist, kommt das irgendwann auch bei uns an? Ja. Will man das irgendwann so anbieten? Und wenn das bei uns der Fall ist, dann werden wahrscheinlich noch mehr Fahrer wechseln, weil sie halt gewohnt sind, für Restaurantessen, von Restaurants Essen auszuliefern und nicht halt vom Supermarkt, wo es halt kein Trinkgeld gibt im Regelfall. Und das ist halt, ist eine enorme Schwierigkeit.
Mhm. Du hast gerade gesagt, die monetäre Komponente ist das eine, die besseren Arbeitsbedingungen, die auch anderes umfassen können, das andere. Wie sähe es denn aus, oder der ideale, vom Betriebsrat erträumte Beschäftigungsverhältnis und der Arbeitsalltag eines Lieferando-Fahrers?
Ja, wir haben gar nicht so ein Ideal, wir sind da sehr realistisch, aber mit einem Lohn, der auch deutlich über 12 Euro liegt, dass ich, wenn ich einen Unfall habe, zum Beispiel betreut werde, richtig betreut, und zwar nicht nur per E-Mail, bisschen Kontakt, ja, füll mal hier bitte das noch aus und dann per Postweg an Fahrer, vor allem die ausländischen Kollegen, die kriegen dann einen Brief von der Berufsgenossenschaft, ja, was mache ich denn jetzt damit, was wollen die denn da von mir, dass diese beiden Punkte zum Beispiel geregelt sind und einfach mehr Transparenz im Unternehmen, dass ich weiß, wer kommuniziert mit mir, wer trifft hier eine Entscheidung. Das sind Dinge, die wir halt angehen wollen. Also dass wir haben gar nicht so dieses Ideal. Ja. Wir schauen immer, bei welchem Thema können wir was verbessern, und langfristig hat das auch immer positive Folgen bis jetzt aufs Unternehmen.
Ja, jetzt wird wahrscheinlich oder könnte ein Argument der Unternehmen sein, zu sagen, wir reden über sehr dynamisch wachsende Firmen, in denen sich Verantwortlichkeiten schnell verändern oder ähnliches. Also man ist sozusagen Teil dieser Geschichte, dass es einfach nicht möglich ist, sozusagen diese Strukturen in dem Tempo mitwachsen zu lassen, wie vielleicht das Unternehmen mitwächst. Was wäre deine Erwiderung?
Naja, wir als Betriebsrat können auch unglaublich agil sein und dynamisch. Also wir beharren nicht auf einer Sache, die wir jetzt unbedingt durchziehen wollen. Mhm. Also man kann uns da halt schon mitnehmen. Die Sache ist nur, nimmt man uns mit? Mhm. Das ist die Frage. Und wenn wir halt merken, wir werden nicht genommen, dann drückt sich unsere Dynamik in einer einstweiligen Verfügung vor Gericht aus. Und jetzt ist die Frage, möchte ich diesen Weg gehen oder möchte ich den Betriebsrat mitnehmen? Und wir wollen halt den Letzteres natürlich. Mhm.
Jetzt war, glaube ich, im Sommer, so August rum, kam die Nachricht, dass tatsächlich Lieferando jetzt auch unbefristete Verträge anbietet. Ne? Wir reden ja sonst auch über so eine Thematik, wo du sprachst von der Flexibilität, die einige auch schätzen, die natürlich aber auch ein Risiko mit sich bringt, wenn man mal krank wird, wenn man nicht so viel fahren kann, wie man es vielleicht möchte. War das ein großer Erfolg für euch?
Ja, das war ein großer Erfolg, weil endlich wird jetzt mal was gemacht. Man muss auch sagen, dass ist ein gemeinsamer Erfolg gewesen. Mhm. Hier ist wirklich die Unternehmerseite hat jetzt die Entscheidung gefällt. Wir können uns jetzt weiterhin in der Presse sozusagen dem Vorwurf gefallen lassen, ja, prekäre Bedingungen. Mhm. Und wir können jetzt mal an einer Stellschraube drehen, die uns wirklich nichts kostet und wofür die Kapazitäten haben. Und das waren die unbefristeten Verträge, die auch von Betriebsratsseite und Gewerkschaftsseite sehr gern gesehen sind, weil sie einfach eine Sicherheit bieten im alltäglichen Leben und wo ich einfach sozusagen Herr des Geschehens mehr bin als Arbeitnehmer und nicht nach einem Jahr mir gesagt wird, alles klar, tschüss. Mhm. Und der Betriebsrat hat hier in personellen Maßnahmen immer wieder Druck gemacht. Mhm. Also wir mussten Einstellungen blockieren, weil andauernd unsere Kollegen sonst ersetzt werden. Aufgrund der hohen Fluktuation bietet sich das an. Da ist das halt egal, ob die Person A oder B das Essen ausfährt. Aber jetzt mal sozusagen, da haben wir einen Riegel vorgeschoben. Ja. Und die Unternehmerseite hat hier klug gehandelt, hat gesagt, alles klar, wir bieten jetzt unbefristete Verträge an. Mhm. Und das Schöne ist, vieles von dem, was wir machen, hat direkt einen Branchenstandard. Mhm. Foodpanda hat das zum Beispiel direkt übernommen. Mhm. Und Foodpanda hat zum Beispiel auch die Verschleißpauschale auch bei sich integriert. Also da müssen jetzt nochmal die anderen nachziehen. Mhm.
Du hast jetzt gerade die Standards, die Branchenstandards angesprochen, die ihr so ein bisschen setzen konntet, gemeinsam, Betriebsrat und Lieferando selbst. Jetzt reden wir ja eben auch über eine Branche, die noch vergleichsweise neu ist, die sich gerade eben noch so ausformt, also wo Sachen noch nicht geregelt sind. Wie ist denn dein Blick? Wie wird es weitergehen mit der Lieferbranche, die jetzt zuletzt so wirklich ungebremst gewachsen ist?
Also ich denke, da wird wieder auf uns eine große Transaktion zukommen, so ähnlich wie damals das Deutschlandgeschäft als Delivery Hero Lieferheldpizza.de und Foodora verkauft hat an Takeaway damals, also den Eigentümer von Lieferando. Und das wird ähnlicher Weise wieder passieren. Mhm. Die Frage ist, wer übernimmt Anteile an welchen Unternehmen? Ja. Wer wird den Markt verlassen, weil man es nicht mehr aufholen kann, einfach die Wettbewerbssituation zu nachteiligt ist? Und wer übernimmt wen beziehungsweise verkauft seine Gesellschaften? Mhm. Und ich denke, auch dieser Situation werden wir wieder ausgesetzt sein. Mhm. Das ist so ein Blick auf den deutschen Markt. Und was die anderen Regelungen angeht, also man geht immer sehr schnell dahin und bewertet das Ganze als neues Geschäftsmodell. An sich ist das immer ein eigentlich nur altes Geschäft neu aufgelegt. Ob ich jetzt am Telefon die Pizza bestelle oder ob ich das digitalisiere und dann über eine App und das nachvollziehbarer und planbarer machen kann, diese Bestellung. Das ist eigentlich nur eine Verdrängung der klassischen Branche Pizzadienste durch hier jetzt einen großen Player, was da stattfindet. Und da ist halt die Frage, was muss man gesetzlich dann dagegen machen? Wie will man das fördern? Was will man begrenzen? Und für uns ist das immer ausschlaggebend im Betriebsverfassungsgesetz. Mhm. Was darf der Betriebsrat? Was sollte er noch dürfen? Wir sehen es ja, das war doch die Politik interessiert, das Thema mit dem Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Ja. Es kommt jetzt Ende des Jahres noch von der EU-Kommission eine neue Richtlinie zur Plattformarbeit. Da geht es dann vor allem darum, auch europaweit diese Scheinselbstständigkeit zu bekämpfen. Und das sind alles so Anfänge. Da muss mehr kommen, aber wir sind jetzt gerade auf einem richtigen Weg.
Du sprichst einen richtigen Weg an, hast aber gleichzeitig auch gesagt, es könnte durchaus nochmal zu Transaktionen kommen und damit vielleicht nicht hin zum Monopol, aber natürlich zu wenigen sehr mächtigen Anbietern, das wäre doch wahrscheinlich für die Mitarbeiter erstmal eine schlechte Nachricht, oder?
Genau, da wäre nämlich der Druck über die Konkurrenzsituation auf einen Schlag erledigt. Das ist halt der Grund, weswegen wir in Tarifverhandlungen gehen wollen, weswegen wir halt sozusagen Standards über gute Betriebsvereinbarungen setzen, die unsere Arbeitnehmer schützen. Mhm. Und wenn es wirklich mal eine Verschmelzung geben sollte, dass halt auch andere Lieferfahrer von ehemals dann anderen Branchen davon profitieren können.
Glaubst du, dass davor noch der Druck des Marktes quasi gewinnen könnte oder nochmal deutlich sichtbarer werden könnte? Also wir haben im Moment die Gastronomie, die unfassbar klagt, dass sie eben kein Personal findet. Ein Teil davon ist ja, glaube ich, auch zu euch gewandert quasi in den letzten anderthalb Jahren, weil es eben auch in der Pandemie verlässliche Einnahmemöglichkeiten geboten hat. Jetzt ist eben die Frage, einige Lieferdienste überbieten sich ja mit Zahlen, wie viel sie einstellen wollen. Wir hatten gerade schon angesprochen, dass es die 50 Cent hier und da schon mal gibt. Also ist das ein Problem mittlerweile, neue Fahrerinnen und Fahrer zu gewinnen?
Ja, es ist ein Problem, weil halt die Branche hat halt ein prekäres Image.
Ja.
Die Branche hat viele Probleme mit Arbeitnehmern und ihren Angelegenheiten, um die sich zu wenig gekümmert wird. Und dann kommen noch halt so demografische Faktoren, wie die geburtenstarken Jahrgänge gehen in die Rente. Dann ist es einfach viel einfacher, heutzutage Kunde zu sein, sozusagen auf der anderen Seite der App zu sitzen und sich was zu essen bestellen nach Hause, als das Essen halt zu liefern unter diesen Bedingungen. Und solange das nicht attraktiv genug ist, wird man halt seine, ja, sich selbst gesetzten Ziele als Unternehmen auch nicht verwirklichen können.
Wir haben am Anfang auch über den Reiz des Auslieferns gesprochen, du hast ein paar Motive berichtet von dir und auch von Kolleginnen und Kollegen. Jetzt sprechen wir am Eingang des Herbst und des Winters und reden über Kölner Novembertage mit irgendwie 11 Grad und Nieselregen. Macht das da auch noch Spaß oder ist das eine reine Qual?
Ja, es kommt drauf an. Es ist eher eine Qual, es ist eher störend. Man hat nämlich all diese Kleinigkeiten, wo packe ich jetzt was ein, ist das vor Nässe geschützt, was mache ich mit meinem Handy, in welche Tasche stopfe ich das, wo tue ich das Trinkgeld rein und so weiter und so fort. Ne? Und wie nass werde ich, man schwitzt viel während der Arbeit, nicht nur im Sommer, auch im Winter, sodass man innen und außen nass wird. Also es ist schon wirklich sehr, sehr nervig im Winter zu fahren. Dann natürlich noch die Kälte tut ihr Übriges in der Sache. Und ich denke mal, das wird halt auch einige Leute davor abschrecken. Nichtsdestotrotz für die Zukunft jetzt mal, du hast eben von Ideal gesprochen, um das aufzugreifen. Wir haben hier halt die Chance, einen Job wirklich herauszuholen von diesen niedrigen Bedingungen und daraus einen gut bezahlten Job zu machen. Das ist auf unserer Seite als Arbeitnehmervertreter der Anreiz, da halt zu handeln. Und diese Sachen, die kommen halt Jahr für Jahr wieder. Schlechtes Wetter, besseres Wetter, da muss man einfach durch als Kurier.
Ja. Und jetzt vielleicht abschließend noch, weil vielleicht tatsächlich ja doch einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer eher auf der anderen Seite der App sitzen und bestellen und dann hier und da eben mal einem Lieferando-Fahrer oder einem anderen Dienst quasi die Tür öffnen. Wie kann man euch denn helfen? Wie sieht denn eine gute Interaktion aus? Und natürlich immer die Frage, wo soll man das Trinkgeld quasi, wie soll man das Trinkgeld übermitteln?
Ja, es sind eigentlich so drei Dinge. Erstens, ein Trinkgeld ist natürlich immer eine sehr nette Geste. Das zweite ist einfach ein freundliches, höfliches Auftreten mit der Wertschätzung, die man dem Fahrer, der Fahrerin entgegenbringt. Das dritte ist einfach, wenn man es auch will, dass es den Fahrern besser geht, dass man da vielleicht auch mal den Kundenservice kontaktiert und sagt, hier, der Fahrer, könnt ihr dann mal nicht mehr tun für eure Leute.
Okay, alles klar. Sammy, ich danke dir ganz herzlich für den Austausch und die Einblicke in deine Arbeit bei Lieferando.
Vielen Dank, auch dir. Bis bald.
Wirtschaft Köln am Platz.
Die Welt der Lieferdienste kannte ich bislang tatsächlich von der eher bequemeren Seite der App. Darum fand ich es spannend, was Sammy Yalcin mir über die Arbeitsbedingungen der Fahrerinnen und Fahrer erzählt hat. Wir hoffen, dass dieser Podcast auch Ihnen einige spannende Einblicke bieten konnte. Wenn Sie Feedback haben, Kritik oder Rückmeldungen, immer gern her damit. Wir freuen uns über Ihre Nachrichten, entweder per Mail an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. In der kommenden Woche hat mein Kollege Stefan Merks eine Olympiasiegerin zu Gast. Heike Henkel holte 1992 Gold im Hochspringen. Und auch nach dem Ende ihrer Karriere ist sie dem Thema Sport treu geblieben. Heute hilft sie Unternehmen und Mitarbeitern dabei, fit zu bleiben und trotz stressigen Alltags die Themen Gesundheit und auch mentale Gesundheit nicht aus dem Auge zu verlieren. Zudem hilft sie dabei, dem Thema Vorsorge mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Aktuell geht es dabei vor allem um die Volkskrankheit Osteoporose. Das alles nächste Woche Mittwoch bei Wirtschaft Köln unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!